Seit Jahren schon kämpft die Schauspielerin Colleen Fernandez öffentlich gegen Deepfakes. Gefälschte, oft pornografische Bilder von ihr, die im Netz kursieren. Seit sie öffentlich gemacht hat, dass ihr eigener Mann Christian Ulmen selbst Fake-Profile von ihr angelegt und in ihrem Namen Sextalk mit Männern gehabt haben soll, ist Deutschland aufgeschreckt. Und die Politik ist es auch. Viele Frauen in Deutschland fühlen sich vor digitaler, sexualisierter Gewalt nicht ausreichend geschützt. Der Fall Fernandez Ulmen. Was muss die Politik jetzt tun? Darüber diskutieren wir heute. Schön, dass Sie mit dabei sind.
Phoenix-Runde.
Und das sind unsere Gäste. Theresia Krone ist hier. Sie ist Jurastudentin, Aktivistin und selbst Betroffene von digitaler Gewalt. Auch von ihr wurden Deepfakes erstellt. Lena Gumjo ist hier, Bundestagsabgeordnete der Grünen, Mitglied im Rechtsausschuss und selbst Juristin. Sie hat für ihre Partei einen Gesetzentwurf zu digitaler Gewalt maßgeblich erarbeitet. Außerdem hier bei uns Susanne Hierl, Bundestagsabgeordnete der CSU, rechtspolitische Sprecherin der Unionsfraktion und ebenfalls Juristin. Und er vervollständigt unsere Runde, Ulf Burmeier. Er ist Jurist, war lange Strafrichter in Berlin und er ist Co-Host des Podcasts Lage der Nation. Ich freue mich sehr, dass Sie alle hier sind. Ganz herzlich willkommen. Vielleicht erst einmal vorneweg, die Unschuldsvermutung, die gilt natürlich für alle. Die gilt für Christian Ulm, genauso wie für Colleen Fernandez. Aber ganz losgelöst von diesem Fall gibt es digitale sexualisierte Gewalt gegen Frauen ganz häufig. Und Frau Krone, Sie sind selbst Betroffene, darüber reden wir auch gleich mit etwas mehr Ruhe. Aber dass jetzt gerade so viel Aufmerksamkeit auf diesem Thema liegt, welche Chance steckt da drin?
Ich sehe da drin die Chance, dass wir uns nicht nur den Einzelfall, also den Fall Colleen Fernandez angucken, sondern eben auch das System, was dahinter steckt. Denn sie ist eben kein Einzelfall, sondern das ist ein Phänomen, was wir immer mehr sehen. Und ich fände es gut, wenn wir jetzt darüber reden, was es da auch für einen strukturellen Wandel braucht. Also in der Justiz, im Strafrecht, aber natürlich auch darüber hinaus in der Gesellschaft, in der Art und Weise, wie wir über sexualisierte und digitale Gewalt reden.
Da wollen wir auch heute drüber reden, Frau Hierl. Wenn wir über die Chance sprechen, jetzt Dinge vielleicht besser zu machen, muss man dann auch eingestehen, dass in der Vergangenheit viele Chancen vertan wurden?
Also ich kann für meine Fraktion nur sagen, dass wir bereits in der letzten Wahlperiode schon einen Gesetzentwurf vorgelegt hatten und auch einen Antrag dazu hatten, der explizit auch über Deepfakes und ja, digitale sexualisierte Gewalt Regelungen machen wollte. Der ist leider nicht mehr zum Tragen gekommen. Also das Thema, und vielleicht nehmen wir es jetzt anders wahr, weil es gerade so prominent ist, aber es war schon länger ein Thema, auch in der Politik. Nur manchmal sind wir vielleicht nicht ganz so laut bei diesen Themen.
Und schon länger, Frau Gumjo, haben Sie auch gearbeitet an einem Gesetzentwurf, der ist heute eingebracht worden in den Bundestag. Sie haben den für die Grünen gemacht, weil Sie nicht das Vertrauen haben, dass die aktuelle Bundesregierung das selbst vernünftig hinkriegt, oder auch ein Stück weit als Angebot, lass uns das zusammen machen.
Die Strafbarkeitslücke von pornografischen Deepfakes, die gegen den Willen von Personen erstellt werden, die ist ja schon lange bekannt. Quasi seit wir das Problem kennen, wissen wir auch, dass wir rechtlich nicht richtig darauf reagieren können. Ich habe schon in meiner Zeit vor dem Parlament mich außerparlamentarisch für den Gewaltschutz von Frauen eingesetzt und mich auch mit diesem Thema beschäftigt. Und für mich war klar, wenn ich ins Parlament komme, wird es auch ein Schwerpunkt meiner Arbeit werden. Und wir haben tatsächlich schon im November angefangen, einen Gesetzentwurf dafür zu erarbeiten. Und der ist natürlich aber auch ein Gesprächsangebot an die Koalition. Lasst uns das gemeinsam machen, lasst uns Banden bilden und dieses Problem gemeinsam angehen.
Jetzt wollen alle dieses Problem angehen, Herr Burmeier, und reden sehr, sehr stark über Gesetzesänderungen, ganz stark auch über Deepfakes. Greift das in der kompletten Debatte zu kurz oder muss man sie eben so führen, so Schritt für Schritt einfach?
Natürlich muss man Debatten in einer Demokratie immer Schritt für Schritt führen, aber ich würde das im Grunde so sehen wie Theresia Krone. Das ist eine große Chance, tatsächlich gesellschaftlich hier einen Wandel herbeizuführen. Da geht es zum einen natürlich um das Strafrecht, das sehe ich wie Frau Gumjo und letztlich auch wie Frau Hierl. Da gibt es einfach Lücken, die wir, denke ich, jetzt schließen müssen. Aber das Strafrecht kann da auch nicht die einzige Lösung sein, sondern wir müssen auch die Plattformen viel mehr in die Verantwortung nehmen. Wir müssen wirksame Maßnahmen treffen in Zukunft gegenüber X, gegenüber Instagram und anderen Plattformen, damit sie solche schmuddeligen Inhalte möglichst schnell löschen. Und da dürfen wir, denke ich, die betroffenen Menschen auch nicht allein lassen. Es kann nicht sein, dass Menschen klagen müssen, sondern da muss es aus meiner Sicht auch staatliche Stellen geben, die tatsächlich gegenüber den Plattformen hier durchgreifen.
Und wir müssen auch in der Gesellschaft, glaube ich, vieles bewirken. Aber vielleicht verschaffen wir uns erstmal ein besseres Bild davon, worüber wir eigentlich sprechen. Frau Krone, Sie sind selbst Betroffene. Es sind Deepfakes erstellt worden von Ihnen. Vielleicht können Sie uns kurz einmal überhaupt sagen, wie Sie darauf aufmerksam wurden.
Also bei mir hat das angefangen damit, dass ich so Nachrichten bekommen habe, die ich nicht so ganz einordnen konnte. Mir haben immer wieder, Entschuldigung, meine Stimme ist schon sehr angeschlagen von den letzten Tagen, weil das Thema mich natürlich auch sehr bewegt. Mir haben immer wieder Männer geschrieben, dass sie mit mir lange gechattet hätten über viele Wochen und wollten dann sicher gehen, ob ich das wirklich war. Das waren auch intime Nachrichten, die da wohl ausgetauscht wurde. Und irgendjemand hat mir dann auch einen Link geschickt zu einem Profil mit meinem Gesicht, meinem Namen, meinem Körper. Also es sollte mein Körper sein, war es natürlich nicht. Und dort wurde in meinem Namen, wurden eben gefälschte Nacktbilder hochgeladen, wurden ja über angebliche sexuelle Fantasien, die ich haben würde, geredet. Und ich möchte nochmal betonen, ich glaube, das ist ähnlich wie auch in dem Fall Fernandes. Das war zwar eine Person, die diese Fake-Accounts geführt hat, aber das waren Dutzende, wenn nicht sogar hunderte Männer, die da mitgemacht haben, die kommentiert haben, geteilt haben, runtergeladen haben, die interagiert haben bei einem Account, der, glaube ich, sehr, sehr schnell erkennbar war als einer, der nicht von mir geführt wurde. Und ich fände es auch gut, wenn wir ein bisschen darüber reden, dass es eben nicht nur die Täter sind, die quasi sich strafbar machen, indem sie solche Accounts führen oder indem sie solche Deepfakes veröffentlichen, sondern dass auch die Männer Mittäter sind, die das, also wenn es auch nicht im strafrechtlichen Sinne ist, die das unterstützen und teilen.
Und am Ende weiß man ja auch im Netz nicht, wie viele Leute haben das im Zweifel gesehen, wie vielfach wurde das verbreitet, was hat das mit Ihnen gemacht?
Das war welterschütternd, also ich glaube schon, dass es in meinem Leben einen davor und danach gab. Also ich war Weihnachten zu Hause, wollte mich eigentlich vor der Prüfungsphase noch mal erholen und dann bekomme ich solche Nachrichten und sehe dieses Profil. Und das hat für mich auch eine totale Sinnkrise in meinem Jurastudium zum Beispiel ausgelöst, weil ich habe Jura studiert, habe dann aber die Erfahrung gemacht, dass der Staat mich kaum oder nur begrenzt schützen kann. Und ja, das war auch ganz schwierig für mich, dann weiter zu studieren und weiter mich unserem Rechtssystem zu widmen und darin irgendwie Freude zu finden mit dem Wissen, dass viele Frauen wie ich nicht geschützt werden, weil zum Beispiel pornografische Deepfakes bisher in der Erstellung nicht strafbar sind und in der Verbreitung meistens nur über so Tatbestände wie Verleumdung oder über das Kunsturhebergesetz.
Aber Sie haben Anzeige erstattet?
Ich habe Anzeige erstattet.
Es wurde auch ein Täter bestraft. Wie schwierig war aber dieser Prozess, dass das überhaupt so weit kommt?
Also ich bin bisher der einzig bekannte Fall in Deutschland, wo es eine Verurteilung gab wegen Deepfakes. Und ich glaube, das ist eigentlich schon krass genug, weil wir wissen von ganz vielen Fällen, wo es Deepfakes gibt. Also es gibt Seiten, da findet man Hunderte, Tausende Deepfakes, vor allem von prominenten Frauen, aber nicht nur. Und dass es nur einen bekannten Fall gibt, wo es eine Strafe gab, ist, finde ich, massiv schockierend. In meinem Fall war es so, ich habe bei der Kriminalpolizei angerufen, habe gebeten, dass eine Strafanzeige gestellt wird oder ich wollte eine stellen und wurde erst so ein bisschen abgewimmelt. Also ich hatte das Gefühl, das wird nicht ganz ernst genommen.
Und weil es nur in Anführungsstrichen digitale Gewalt ist?
Nee, ich glaube, weil es nur digitale Gewalt ist und ja, ich glaube, weil es auch nicht so ganz ernst genommen wird, weil es sei ja klar erkennbar für jeden, der ein bisschen weiter denkt, dass das ein gefälschtes Profil ist oder sowas. Und ich glaube auch, dass es eine komplizierte Situation ist für eine Polizeibehörde oder für eine Staatsanwaltschaft. Das ist kompliziert, Täter ausfindig zu machen. Das erfordert viel Arbeit und es gibt, glaube ich, genug Akten, die da auf dem Tisch liegen. Und das ging dann weiter, dass nach 3 Wochen war tatsächlich der Täter ermittelt, der diese Accounts geführt hat. Und ich dachte, jetzt ist es vorbei, jetzt kann ich mein Leben weiterleben. Aber es war halt nicht vorbei, weil es hat länger gedauert, bis die Bilder gelöscht waren. Dann ist ein neuer Account aufgetaucht. Dann haben mir Männer diese Bilder geschickt, um mich zu provozieren. Also es hat nie ganz aufgehört und ich habe tatsächlich während dieser gesamten Zeit nichts von der Staatsanwaltschaft gehört, auch wenn ich immer wieder nachgefragt habe. Erst nach 1,5 Jahren hieß es, wir haben jetzt eine Hausdurchsuchung gemacht, der Täter war geständig. Und dann dachte ich, okay, cool, jetzt wird vielleicht eine Anklage erhoben. Ich kann dann auch vielleicht vor Gericht aussagen, kann auch Schmerzensgeld im Kontext dieses Verfahrens erlangen. Und das war aber nicht so, sondern ich habe einfach wieder nichts gehört und durch einen Journalisten erfahren, dass es ein Urteil gab. Und das ist juristisch okay, ja, also das war ein Strafbefehl, das war eine Geldstrafe, aber als Opfer hat sich das schrecklich angefühlt, weil schon wieder über meinen Körper, über mich hinweg entschieden wurde, weil ich nicht mal sagen durfte, wie viel das mit meinem Leben gemacht hat, dass ich ständig auf der Straße überlegt habe, hat diese Person schon mal ein gefälschtes Nacktbild von mir gesehen? Was ist, wenn mein Arbeitgeber meinen Namen googelt?
Diese soziale Komponente ist, glaube ich, auch eine, die viele einfach nicht im Blick haben. Ganz kurz noch, wonach wurde dieser Täter verurteilt? Weil wir jetzt ja auch in der Diskussion viel darüber reden, da fehlt es noch, da gibt es Gesetzeslücken. Also wonach wurde er verurteilt?
Also der Strafbefehl beruhte auf dem Paragraphen für Verleumdung, für Stalking und für das Kunsturhebergesetz, also Paragraph 22, 23. Und das sind aber natürlich, also der Stalking-Paragraph war ja zum Beispiel nur anzuwenden, weil er meine Identität genutzt hat. Mhm. Wenn das ohne meine Identität passiert wäre, wäre er wahrscheinlich nicht anwendbar gewesen. Verleumdung war jetzt auch wahrscheinlich nur möglich, weil diese Person in meinem Namen Behauptungen aufgestellt hat über mich, die nicht stimmten. Aber ich weiß nicht, ob das sonst auch möglich gewesen wäre. Also die Rechtsprechung ist da sehr, oder ist nicht existent, wie wir wissen.
Ja. Und Colin Fernandez hat ja jetzt auch Strafanzeige in Spanien gestellt, weil es da einfach eine andere Gesetzeslage gibt, weil da auch andere Anlaufstellen sind. Ich glaube, wir müssen einmal kurz erklären, es geht viel um Deepfakes, auch wenn das zu kurz greift. Auch der Fall Fernandez ist ja deutlich breiter gelagert. Aber wo stehen wir da wirklich? Ist es so, dass Deepfakes zu erstellen, zu verbreiten per se in Deutschland nicht strafbar ist?
Das ist so, ja.
Das heißt, die Möglichkeiten, welche Möglichkeiten bleiben für die Frauen, meist Frauen?
Also ich würde das so sehen, wie Theresia Krones gerade geschildert hat. Es gibt ja so ein Potpourri von Strafnormen, die sich, sagen wir, dem Problem annähern, die aber nur unter besonderen Voraussetzungen tatsächlich solche Fälle erfassen. Aber was wirklich fehlt, ist die eine Strafnorm, die einfach ganz gezielt Deepfakes in den Blick nimmt, die eben zugleich die sexuelle Selbstbestimmung verletzen. Ich glaube, das ist der ganz zentrale Punkt. Diese Strafnormen, die es bisher gibt, die nehmen alles Mögliche in den Blick, eben zum Beispiel Verleumdung, will die persönliche Ehre schützen zum Beispiel. Aber diese besondere Intensität der Verletzung, die Frau Krone auch gerade geschildert hat, dieses quasi sich Aneignen eines fremden Körpers, dieses Verfügen über den Körper des Opfers, das kommt in diesen Straftatbeständen bislang überhaupt nicht zur Geltung, nicht zuletzt auch in den niedrigen Strafdrohungen nicht. Und daher rührt ja auch so diese rechtspolitische Forderung, da doch mal auch symbolisch zu sagen, wir als Gesellschaft, wir verachten diese Taten. Wir stellen uns schützend vor die sexuelle Selbstbestimmung der Menschen in Deutschland. Das sind in aller Regel eben Frauen.
Ist das die Symbolwirkung, die so wichtig ist? Weil das liest man jetzt ja auch von Kritikern ganz häufig. Es geht doch. Und wahrscheinlich schauen jetzt auch Menschen zu und sagen, es geht doch, der Mann wurde doch verurteilt, also was wollt ihr noch?
Also ich glaube, das ist ein Trugschluss, dem wir da aufsitzen würden. Also zum einen merkt man ja, dass es so gut wie keine Verurteilungen gibt. Das ist genau der Punkt. Und ich brauche bei der Beleidigung, bei der Verleumdung, beim Stalking, ich muss immer ein verächtlich machen mit haben. Ja? Und das ist eben genau das Schwierige. Wir fangen an, wenn verbreitet wird. Wir müssen mit der Strafbarkeit nach vorne gehen und sagen, auch das Herstellen, das Erstellen, ja, um es zu verbreiten. Das ist der erste Ansatzpunkt, wo man schon drauf gehen muss, weil eben alles andere zu spät ist. Und ich,
wo dann aber auch wieder Kritiker sagen, naja, wenn jemand irgendwas für sich erstellt und gar nichts weiter damit macht, wo ist der Schaden?
Das ist richtig, aber dafür haben wir ja unsere Gerichte, die Staatsanwaltschaften und die Polizei, die genau dem nachgehen können und das auch tun. Es ist ja nicht so, dass ich sage, ich habe einen Paragraphen und dann wird jeder verurteilt und wir laufen sofort los. Ja? Wir brauchen einen Anfangsverdacht und dann laufen die Verfahren so, wie sie laufen. Aber wir sehen ja, dass hier Dinge passieren, die einfach nicht handelbar sind gerade, ja, oder nur sehr schwer und was es den Opfern dann auch sehr schwer macht. Und wir müssen auch viel schneller dazu kommen, dass wir sagen, Auskunftsansprüche, Löschungsansprüche, das sind ja genau solche Dinge, weil sich das irgendwie für die Opfer immer im Kreis dreht. Sie haben ja gerade gesagt, das erste war weg, dann war das nächste wieder da. Also da sind wir einfach ja, immer den Schritt hinterher. Und es gab ja im Jahr 2024 schon eine Bundesratsinitiative, die auch genau den Punkt aufgegriffen hat und gesagt hat, wir müssen es einfach nach vorne verlagern, weil so wie wir es jetzt haben, ist es einfach zu spät.
Wobei das Wort schon bei 2024 vielleicht auch in Anführungsstrichen gesetzt werden muss. Sie haben viele Punkte schon erwähnt, die jetzt wohl die Pläne sind der Bundesjustizministerin. Stefanie Hubig hat sie ja noch nicht vorgelegt. Aber die Verbreitung von Deepfakes generell soll strafbar werden, unabhängig davon, ob das pornografischer Inhalt ist oder nicht. Das Erstellen von sexualisierten Deepfakes soll strafbar werden. Accounts sperren lassen, Auskunftsrechte, sind das alle Punkte? Sie haben einen eigenen Gesetzesentwurf heute auch eingebracht. Sind das alles Punkte, wo Sie sagen, da gehen Sie mit? Und wenn ja, wo geht Ihr Entwurf dann darüber hinaus?
Genau, wir haben uns ja vor allem mit der Strafbarkeit jetzt befasst und einen Vorschlag für einen neuen Straftatbestand vorgelegt. Und dieser Straftatbestand nimmt nämlich nicht nur das Phänomen der pornografischen Deepfakes in den Blick, sondern auch andere Themen von bildbasierter sexualisierter Gewalt. Ich denke da zum Beispiel an den Fall von Anne und Rebecca, die ungefragt in der Sauna gefilmt wurden und keine Anzeige erstatten konnten, weil das nicht strafbar war. Oder auch den sehr prominenten Fall von Janni Gensch, der beim Joggen von einem fremden Mann ungefragt das Gesäß gefilmt wurde und auch dagegen konnte sie sich nicht wehren. Und da sehen wir eigentlich eine ganze Palette von Verhaltensweisen, die heute möglich sind, weil wir alle dauerhaft mit 4K-fähigen Kameras unterwegs sind. Dinge, die vor 15 Jahren gar nicht möglich gewesen wären. Und genau diese nehmen wir in den Blick. Es ist also keine Einzelfallnorm, sondern soll das ganze Phänomen von bildbasierter, sexualisierter Gewalt erfassen. Wir konzentrieren uns dabei aber tatsächlich auf Deepfakes, die einen Sexualbezug haben. Das heißt, nicht jeder Deepfake fällt unter das Strafrecht, sondern solche, die einen Sexualbezug haben. Das macht doch Sinn, weil wir regeln das in einem Komplex, in dem Sexualstraftaten geregelt werden. Was wir noch besonders in den Blick genommen haben, ist, was ist, wenn Täter und Opfer in einem Machtverhältnis zueinander gestanden haben. Also der Täter ist Arzt und das Opfer ist eine Patientin oder Arbeitgeber und Arbeitnehmerin. Dann sehen wir noch mal eine erhöhte Strafe vor. Und ich glaube, das ist auch wichtig, weil in diesen Machtverhältnissen auch manchmal Taten noch deutlich schwerer wiegen, als wenn Täter und Opfer in keinem Verhältnis zueinander stehen.
Der Entwurf ist heute in die Ausschüsse gegangen. Frau Hirl, ist das was, wo Sie sagen, da muss, da darf, da will eine Bundesregierung dann auch zusammenarbeiten mit der Opposition? Alle zusammen für das beste Gesetz am Ende?
Jetzt sitze ja nicht ich in der Regierung, sondern ich gehöre einer regierungstragenden Fraktion mit an. Ich glaube, das Ziel in diesem Thema eint uns. Ja, ich glaube, wir sind uns einig, dass das einfach Vorgänge sind, die nicht gehen, die wir so nicht weiter hinnehmen können. Wir warten jetzt auf den Gesetzentwurf von Ministerin Hubig. Und dann werden wir uns die Dinge anschauen und ins Verfahren gehen und die Sachen diskutieren, so wie wir das immer tun.
Es gibt ja auch aus der Gesellschaft ganz viele Vorschläge noch, die noch mehr fordern. Zum Beispiel gab es einen viel beachteten Forderungskatalog, 10-Punkte-Plan von 250 Frauen, Ricarda Lang unter anderem, Christina Lohns und Düsen-Tekal haben das initiiert. Da heißt es dann auch, man soll Nudify-Apps verbieten. Also Apps, die es einfach super leicht machen, für alle Deepfakes zu erstellen. Und man soll, das haben Sie vorhin auch schon angesprochen, die Plattformen mehr in die Pflicht nehmen. Ist das illusorisch, dass das am Ende wirklich auch funktioniert?
Also ich sage mal so, wenn man keine Träume mehr hat, dann kann man gar keine Politik mehr machen. Wir müssen uns einfach eine bessere Welt vorstellen. Und in meiner Welt zum Beispiel haben wir digitale Plattformen, auf denen solche Inhalte einfach nicht vorkommen, weil diese Plattformen verstanden haben, dass das nicht in Ordnung ist, die zu verbreiten. Und es gibt durchaus einen Parallelfall, nämlich Urheberrechtsverletzungen. Da sind die Plattformen weitaus aktiver, weitaus engagierter dabei, solche Urheberrechtsverletzungen zu verhindern, einfach weil sie dann nach amerikanischem Recht sehr schnell in der Haftung sind und unter Umständen auch hohe Schaden Ersatzforderungen vergegenwärtigen müssen. Und deswegen denke ich, lohnt es sich darüber nachzudenken, wie man die Plattform besser in die Verantwortung nehmen kann. Beispielsweise gibt es ja auf europäischer Ebene den sogenannten Digital Services Act. Das ist quasi so das europäische Grundgesetz, wenn man so will, für digitale Plattformen. Das ganz vieles schon vorwegnimmt und auch viele gute Aspekte hat, aber es enthält einen Artikel, Artikel 9 zum Beispiel, der es eigentlich erlauben würde, dass Verwaltungsbehörden und Gerichte aus den Mitgliedstaaten Plattformen verbieten, bestimmte Inhalte anzuzeigen. Diese Möglichkeit hat Deutschland bislang zum Beispiel nicht genutzt. Stattdessen musste Frau Kroh eine Strafanzeige stellen, stattdessen müssen Betroffene selber Plattformen verklagen. Und warum zum Beispiel gibt es da keine Anlaufstelle in Deutschland, wo dann Polizeibehörden sagen, das ist ein strafbarer Inhalt und wir verbieten dir X, wir wir verbieten dir, Instagram diesen Inhalt weiter anzuzeigen. Ich glaube, Frau Krone, werfe ich mal einen fragenden Blick rüber. Weiß nicht, ob Sie, wie Sie das empfunden hätten, aber ich glaube, das würde helfen, wenn man eben nicht für sich selber kämpfen müsste die ganze Zeit, sondern wenn man da eine Behörde hätte, die einem zur Seite steht.
Wie hätten Sie es empfunden?
Also ich muss sagen, diese Deepfake-Geschichte ist nicht die einzige Form von digitaler Gewalt, die ich erlebe als Frau in der politischen Öffentlichkeit. Und was ich insgesamt am anstrengendsten empfinde, ist einfach, dass ich eigentlich jede Woche mehrere Stunden damit verbringen muss, zu dokumentieren, Anzeigen zu stellen, mit Anwälten, Polizei, Staatsanwälten zu koordinieren. Ich muss mit Sicherheitsexperten reden, um zu gucken, ob ich auf eine Veranstaltung gehen kann oder nicht. Und vor jeder Veranstaltung, bevor ja klar ist, dass ich dort sein werde, weiß ich vorher, wo das nächste Krankenhaus und die nächste Polizeibehörde ist.
Um das vielleicht kurz zu sagen, Colleen Fernandes hätte heute sprechen wollen in Hamburg auf einer Demonstration, hat abgesagt wegen Morddrohungen. Also quasi das, was Sie dann auch erleben?
Also zu einem gewissen Teil ja. Also meistens schreiben die Leute nicht, ich möchte dann und dann dort und dort das und das tun. Aber sie sind doch sehr klar in ihren Ausdrücken. Und das finde ich schon sehr belastend und eigentlich auch einer Demokratie unwürdig, Opfern diese Sachen zuzumuten, weil am Ende bedeutet das, dass wir Frauen und zum Beispiel auch Menschen mit Migrationshintergrund, alle Menschen, die viel, viel stärker von digitaler Gewalt betroffen sind, aus unseren Diskursen rausdrängen. Und das ist die Gefahr, die ich sehe, weil am Ende ist es eine Frage von Privilegien, ob man es sich noch leisten kann, sich politisch zu äußern, ob man es sich leisten kann, die Anwaltsrechnung zu zahlen oder den Personenschutz.
Und im Zweifel, das finde ich ganz spannend, es geht ja nicht nur um die Gesetze, sondern auch um das System, muss man ja auch mal den Rechtsanwalt oder Anwältin finden, der oder die sich damit auskennt. Ronen Steinke hat einen Artikel verfasst, wo er gesagt hat, man kann sein Staatsexamen machen, nicht ohne sich mit Hypothekenrecht auseinandergesetzt zu haben. Sexualstrafrecht muss man nicht ein einziges Mal behandelt haben. Sie sind alle Juristen oder im Jurastudium, deswegen haben Sie in Ihrem Studium Sexualstrafrecht behandelt?
Offiziell nicht.
Ja. Irgendjemand?
Nein, das spielt keine Rolle. Und es ist auch eine riesen Leerstelle. Das kann ich nur bestätigen, weil das Ergebnis dieses Ausbildungswegs, den wir machen, ist, dass wir irgendwann das zweite Staatsexamen abgeschlossen haben und wenn es gut läuft, man gute Leistungen abgelegt hat, dann kann man Richterin oder Staatsanwältin werden und wird in seine erste Position gebracht und befindet sich zum Beispiel an einem Amtsgericht alleine oder im Landgericht in einer Kammer und muss auf einmal Verfahren im Sexualstrafrecht verhandeln. Da kann man sich nur wünschen, und viele Richterinnen und Richter machen das sicherlich auch, dass man opfersensibel befragen kann. Aber wenn ich das nicht kann, dann sorgt es ja nicht nur dafür, dass ich mit der rechtlichen Materie mich nicht auskenne, sondern dass Befragungen für Betroffene ja auch retraumatisierend wirken können. Und wenn ich nicht dafür sorge, dass wir darauf vorbereitet werden, unseren juristischen Nachwuchs darauf vorbereiten, dann wird sich diese Situation noch weiter verfestigen. Und das sehen wir ja auch, wenn wir uns Urteile im Sexualstrafrecht angucken. Ein Klassiker ist, dass da immer noch sogenannte Sexualmythen und Vergewaltigungsmythen festgeschrieben werden. Das heißt, Männer haben immer Lust auf Sex und Frauen sind die verfügbare Masse. Und wenn sie sich erst geziert hat und am Ende doch will, dann muss man davon ausgehen, dass es eigentlich nur ein Spiel ist. Also das sind alles Dinge, die in Sexualstrafverfahren in Urteilen am Ende auftauchen.
Und dann muss man sagen, ja. Vielleicht darf ich da noch mal ganz kurz rein. Ich meine, das ist richtig, dass es in der Ausbildung keine Rolle spielt. Aber wir haben viele Dinge, die keine Rolle spielen. Ja, ich war in einem anderen Bereich tätig. Da war es auch so, ich habe angefangen, ich habe keine Ahnung gehabt. Ich habe wieder von vorne angefangen. Wir müssen uns einarbeiten. Ja.
Aber jede fünfte Frau in Deutschland gibt an, innerhalb der letzten 5 Jahre sexualisierte Gewalterfahrungen gemacht zu haben. Da muss man dieses Thema doch größer spielen.
Sie werden zu vielen Themen viele Dinge finden. Das ist jetzt ein Beispiel, das jetzt gerade hochkocht. Aber es gibt viele Themen, wo man sagen könnte, da müsste man viel mehr drauf schauen. Da gibt es viel größere Themen. Wir sprechen jetzt heute nur über digitale Gewalt. Wir haben den ganzen Bereich Gewalt in der realen Welt. Ja? Also da sind ja viele Dinge, wo man sagt, man hat dann vielleicht keine Ahnung davon und man müsste sich mehr einarbeiten. Ich glaube, das liegt dann auch schon in der Verantwortung derer, die sagen, ich spezialisiere mich da jetzt drauf oder ich bin in dem Bereich mit unterwegs. Ich will das jetzt nicht kleinspielen. Bloß das Thema ist einfach, wir werden es nicht schaffen.
Aber wir und die juristische, ganz kurz, weil Sie sagen, wir reden über digitale Gewalt, wir reden jetzt ja gerade über Sexualstrafrecht. Das ist ja nicht digitale Gewalt, sondern Sexualstrafrecht. Und da fragt man sich schon, und da gebe ich Ihnen recht, jetzt wird natürlich sehr viel über all diese Themen debattiert, aber letztlich ist das eine Aufgabe der Justizministerinnen und Minister, an die Lehrpläne ranzugehen. Das ist nie passiert. Auch dieser 10-Punkte-Plan, den ich jetzt gerade geschildert habe. Bärbel Baas zählt zu den Erstunterzeichnerinnen und stellt Forderungen. Sie ist Mitglied im Kabinett. Und da frage ich mich schon und stelle die Frage wirklich auch gerne mal in die Runde an die beiden, die im Bundestag sitzen, aber auch an Sie. Was passiert da gerade? Springen da viele Leute einfach auf diesen Zug auf, weil es jetzt gerade gut läuft? Und dann vergessen wir es in 2 Monaten wieder?
Hoffentlich nicht. Deswegen gilt es ja.
Aber realistisch betrachtet?
Ja, es ist sicherlich eine Aufmerksamkeitsspanne. Also in der Welt passiert viel und die Aufmerksamkeitsspanne für einzelne Themen ist kurz. Aber es ist unsere Verantwortung als Politik, diese Themen nicht versanden zu lassen. Unser Auftrag als Parlament ist es doch, für Probleme, die es in der Gesellschaft gibt, Lösungen anzubieten und diese auch langfristig zu verfolgen. Und zwar nicht nur dann, wenn sie en vogue sind, wenn sie gerade gut laufen und Öffentlichkeit generieren, sondern grundsätzlich und dauerhaft. Und deswegen habe ich ja zum Beispiel auch schon vor vielen, vielen Monaten angefangen, an diesem Gesetzentwurf zu arbeiten. Damals gab es
keine Aufmerksamkeit für das Thema. Aber die Grünen in der Regierung, muss man ja sagen, haben es auch nicht gemacht.
Genau, es ist viel zu wenig passiert, das würde ich auch immer sagen. Ich war noch nicht Teil der Ampelregierung, so gesehen konnte ich jetzt auch erst mit der Arbeit daran anfangen. Trotzdem ist es natürlich wichtig, sich gesellschaftliche Probleme bewusst zu machen, darauf zu reagieren und dann eine parlamentarische Lösung dafür zu finden. Und der beste Weg ist dafür ein Gesetzgebungsverfahren, um auch die Aufmerksamkeit hochzuhalten. Mein Entwurf wurde heute in den Ausschuss gegeben. Wir werden uns weiter damit befassen müssen. Wir werden eine Sachverständigenanhörung dazu haben und dann wird das Verfahren noch weitergehen.
Ja. Das ist der Bereich quasi des materiellen Strafrechts, ne? Also die Frage, was ist eigentlich strafbar, unter welchen Voraussetzungen. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass es eine Änderung geben wird, aber auch ohne diese Gesetzesänderung könnten die Ministerinnen und Minister, die auf Landesebene zuständig sind für die Justiz und für die Polizei, ja auch heute schon eine Menge tun. Ne? Also Frau Krohn hat ja auch die Erfahrung gemacht, dass einfach, wie soll ich sagen, ihre Erfahrungen nicht wirklich ernst genommen wurden, jedenfalls zunächst. Und das ist, glaube ich, ein generelles Problem. Das hört man ganz, ganz viel von Opfern, dass sie das Gefühl hatten, sie werden nicht ernst genommen. Das wird irgendwie letztlich unter den Teppich gekehrt. Und da wäre aus meiner Sicht ganz wichtig, dass man einfach spezialisierte Ermittlungsstellen schafft, sowohl bei der Polizei als auch später bei den Staatsanwaltschaften. Und da muss man ehrlich sagen, dafür brauche ich kein Gesetz. Das kann eine Innenministerin heute anweisen. Bei meinem LKA gibt es ab dem nächsten 1. eine solche Spezialstelle. Man kann die Leute schulen. Das ist nur eine Frage des politischen Willens. Und das Gleiche gilt bei den Staatsanwaltschaften. Da können die Justizministerinnen sofort hingehen und sagen, jetzt gibt es eine Spezialabteilung. Das geschieht auch schon. Ich will das nicht kleinreden. Es gibt da erste Ansätze. Aber es passiert halt noch nicht in der Breite. Und wir haben immer noch die Situation, dass Opfer, gerade eben Frauen, das Gefühl haben, dieser Rechtsstaat lässt mich alleine. Und das kann nicht sein. Also wie gesagt, das kostet noch nicht mal so viel Geld. Das ist nur eine Frage des politischen Willens. Das müsste man halt mal tun.
Also ich möchte zum einen noch mal zurück. Ja, die Aufmerksamkeit ist jetzt gerade da. Aber an dem Gesetzentwurf wird ja auch schon länger gearbeitet. Also es ist ja jetzt nicht so, dass der letzte Woche aufgetaucht ist und man dann dran gearbeitet hat. Da wird ein ähnlicher Vorlauf oder war ein ähnlicher Vorlauf da. Also mit den Dingen hat man sich schon beschäftigt. Und wenn man in den Koalitionsvertrag reinschaut, steht das ja auch schon drin. Und also von daher, ja, es ist manchmal traurig, dass man das für die Öffentlichkeit braucht. Und ich glaube, das ist aber auch was die Chance für die Opfer einfach ist, auch zu sagen, da ist jemand, der geht in die Öffentlichkeit und ich bin nicht alleine. Ich kann mich auch melden.
Aber wenn ich da mal ganz kurz auf die Aufmerksamkeit auf ein anderes Thema lenken darf, das eben auch aktuell passiert. Wenn wir darüber sprechen, wo können angehende Juristinnen und Juristen sich informieren, da gibt es den Feministischen Juristinnentag, organisiert vom Verein Frauen streiten für ihr Recht, letztes Jahr von der Hessischen Landesregierung mit einem Preis versehen für ihre jahrzehntelange Förderung der Gleichstellung. Das Frauen- und Bildungsministerium, Union, streicht jetzt das Fördergeld. Ähnlich kann man schauen auf Hate Aid. Hate Aid ist eine Anlaufstelle, die ganz vielen Betroffenen hilft. Und bei Hate Aid ist jetzt nicht klar, ob die weiter gefördert werden. Da läuft jetzt zum Ende des Jahres die Förderung aus. Welches Signal sendet man dann da? Und um das vielleicht auch zu sagen, Christoph Ploss aus Ihrer Fraktion hat das auf Ex gefeiert. Haben Sie mit ihm mal darüber gesprochen?
Das habe ich nicht gesehen.
Hat von linksextremistischen Projekten gesprochen und endlich kriegen die keine Fördergelder mehr.
Also ich glaube, wir müssen uns schon
am Tag der Veröffentlichung von der Recherche über Colleen Fernandes lese ich von einem Unionspolitiker, dass sie die Förderung feiert sich selbst, dass er die Förderung einstellt für die Organisation, die einzig dafür verantwortlich ist, dass es die Bilder von mir nicht mehr im Internet gibt. das hat sich wirklich wie ein Schlag ins Gesicht angefühlt. Das muss ich hier ganz klar sagen, weil HateAid die einzige Organisation aktuell ist, die Betroffenen von digitaler Gewalt aktuell so unter die Arme greift, zum Beispiel auch Anwaltskosten und sowas und übernimmt. Ne?
Wir müssen Frau Hiel einmal reagieren lassen.
Ja, also ich kann es in letzter Konsequenz nicht nachvollziehen, weil mir nicht passiert ist, was Ihnen passiert ist. Aber ich verstehe das und ich glaube, wir müssen einfach bei diesen Dingen schauen, wie Sachen strukturiert werden und wie das dann letztendlich, ich kann zu dem Fall nichts sagen, weil ich einfach nicht weiß, wie es da weitergeht. Ja, da habe ich aktuell keine Informationen dazu. Aber man muss sich schon anschauen, was fortgeführt wird, was nicht fortgeführt wird, was sinnvoll ist und was nicht sinnvoll ist.
Es ist ja auch noch gar nicht klar. HateAid wird gefördert über Demokratie fördern. Das läuft alles komplett aus. Das soll alles auf den Prüfstand. Es könnte weitergehen, aber das wurde eben aus der Union so ein bisschen gefeit. Aber vielleicht, wenn wir gerade von Christoph Ploss, nicht aus der Union, Entschuldigung, das war falsch formuliert, aber wenn wir gerade auch schon dabei sind, wie wir diese Debatten führen, können wir vielleicht uns einen kurzen Auszug zusammen anschauen aus der Bundestagsdebatte gestern. Da hat nämlich Frau Gumnior eine Frage gestellt bei der Regierungsbefragung an den Kanzler. Und auch das hat online hohe Wellen geschlagen. Wir schauen es uns vielleicht mal gemeinsam an.
Viele Frauen wünschen sich doch einen Kanzler in diesem Land, der genau in solchen Momenten nicht schweigt. Und deswegen frage ich Sie, warum haben Sie sich bisher nicht geäußert?
Frau Kollegin, darf ich zunächst einmal festhalten, dass nicht nur die Frauen in diesem Land über dieses Thema diskutieren und sprechen, sondern auch viele Männer. Und ich gehöre dazu. Und ich weiß nicht, wie lange Sie dem Deutschen Bundestag schon angehören. Ich kann nur sagen, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht.
Man muss vielleicht zur Erklärung sagen, der Ton ging dann noch weiter. Er hat eben gesagt, dass er in der letzten Legislatur schon gearbeitet wurde und auch im letzten Jahr schon. Und trotzdem, Ihr Gesicht hat Bände gesprochen, aber verleihen Sie diesem Gesicht mal Worte.
Ja, ich war ehrlich gesagt schockiert. Ich kenne es ja schon, dass man als junge Abgeordnete, gerade als junge Frau, oft nicht ernst genommen wird. Aber das nochmal vom Bundeskanzler zu hören, war für mich wahrscheinlich eine Erinnerung, die ich mein Leben lang mit mir tragen werde und keine gute. Ich fand es so bezeichnend. Er hat sich ja dann auch mit den Federn geschmückt, das Gewalthilfegesetz so toll vorangebracht zu haben. Und ich habe in meiner Zeit vor dem Bundestag außerparlamentarisch dieses Gesetzgebungsvorhaben vor allem als Rechtsanwältin und Juristin begleitet, in der Fachliteratur dazu veröffentlicht. Wenn er sich damit so gut ausgekannt hätte, hätte er meinen Namen bestimmt schon mal gelesen und gewusst, was ich vorher gemacht habe. Aber es hat mir eigentlich auch nur gezeigt, man hat in dieser Regierungsbefragung sehr wenig Zeit. Eine Minute. Und wenn ich circa 20 Sekunden darauf verwende, eine junge Frau zu fragen, wie lange sie eigentlich schon Mitglied im Parlament ist, dann zeigt es eigentlich auch, dass man auf die Frage, warum man sich dazu nicht geäußert hat, tatsächlich auch keine Antwort hat.
Die Tonalität, daran haben sich viele dran gestört. Wir wollen uns jetzt gar nicht so sehr an diesem einen Auszug aufhängen, aber das ist ja auch etwas, und Sie sind jetzt der einzige Mann in der Runde, deswegen geht die Frage an Sie, auch wenn Sie natürlich nicht stellvertretend für alle Männer sprechen. Aber was man eben auch in dieser Debatte ganz stark hört und merkt, ist, dass Männer sagen, ich weiß jetzt nicht so richtig, wie ich mich verhalten soll. Mhm. Wo setzt man da an?
Also ehrlich gesagt fand ich für mich eine sehr gute Herangehensweise, zunächst mal Frauen Raum zu geben, Frauen zu retweeten, Positionen von Frauen zu veröffentlichen. Zum Beispiel habe ich den Beitrag, den Theresia Krone quasi im Spiegel veröffentlicht hat, dieses Interview geteilt in sozialen Netzwerken. Und ich finde es dann im zweiten Schritt auch wirklich wichtig, sich zunächst mal zu fragen, welchen Beitrag kann ich denn wirklich leisten? Quasi da, wo ich stehe in meiner Lebenssituation, ich zum Beispiel jetzt als Journalist in der Lage der Nation, was kann ich für einen Beitrag leisten? So ein Social Media Post ist vergleichsweise billig und nimmt eben auch wieder Raum und Aufmerksamkeit ein. Das, finde ich, ist jetzt eher der Moment, wo Frauen tatsächlich Raum haben sollten, gerade auch für persönliche Erfahrungen. Aber natürlich werden wir auch bei uns im Podcast auf dieses Thema eingehen und hoffentlich einen konstruktiven Beitrag leisten, gerade auch zu dieser rechtspolitischen Debatte, wo es jetzt hingehen soll. Und wie gesagt, was mir sehr am Herzen liegt, ist dieser zweite Punkt, Anlaufstellen schaffen für Frauen oder generell für Betroffene und dann vor allem auch gegen Plattformen vorgehen, die Rechte verletzen. Denn ich glaube, Da werden die Betroffenen heute sehr weitgehend alleine gelassen, müssen selber klagen. Und das ist aus meiner Sicht eine staatliche Aufgabe. Wie gesagt, die europäische Gesetzgebung lässt das zu. Es gibt da diese Öffnungsklausel für die nationalen Rechtsordnungen. Deutschland nutzt die bisher nicht. Und das wäre aus meiner Sicht etwas, wo die Landesgesetzgeber, der Bundesgesetzgeber ganz schnell tätig werden müssten, damit eben tatsächlich Plattformen auch mal ein Stoppschild gezeigt bekommen.
Ich will einmal noch mal bei dieser männlich-weiblich-Debatte bleiben und These Krone fragen.
Noch mal ganz kurz, weil es ja trotzdem, was Herausragendes war. Ich glaube, wichtiger als symbolische Akte zu vollziehen, ist doch, dass wir sagen, wir bringen in der Sache was weiter. Und ich glaube, das hat Herr Merz gestern schon noch mal ausgeführt.
Die Sache von der Tonalität und dem Umgang miteinander. Es geht ja jetzt in der Frage eher um den Umgang, nicht um das, was er gesagt hat, sondern die Art.
Naja, ich sag mal ihm, die Frage war ja, warum er sich bisher nicht dazu geäußert hat. Ja, das Thema ist, äußert man sich dann zu einem Einzelfall, heißt sofort wieder, aber alle anderen werden vergessen. Also es ist schon immer auch relativ schwierig und ich glaube wirklich, das Wichtige ist doch, dass wir was vorwärts bringen. Das, was Sie gesagt haben, ja, da was zu tweeten, das sind Dinge, da tun Sie sich leichter als jemand im politischen Geschäft. Das ist einfach so, ja. Und das ist von daher, glaube ich,
vielleicht als Bundeskanzler in einer Situation, in der ganz viele Frauen eben auch aufgerüttelt sind durch diese Geschichte, die publik wurde und viele Frauen eben ihre eigenen Erfahrungen haben. Aber nochmal, ich will das gar nicht so stark jetzt an dem Kanzler aufhängen, sondern wirklich auch auf die gesellschaftliche Debatte schauen. Und deswegen die Frage an Sie als Betroffene. Was wünschen Sie sich, wie Männer am besten damit umgehen?
Ich glaube, es wäre gut, wenn jetzt auch unter Männern einfach Gespräche stattfinden. Ich nenne mal ein Beispiel. Also ich habe mal mit einem Freund gesprochen und er meinte, er hätte seine Freunde gefragt, ob sie intime Bilder, die sie im Kontext von Beziehungen bekommen haben, nach den Beziehungen löschen. Und die Antwort war ganz oft, nee. Und damit beginnt das ja. Und das, also klar, das ist strafrechtlich wahrscheinlich nicht relevant. Ich glaube, dort beginnt bildbasierte Gewalt aber sehr wohl. Und ich glaube, dass man sich in so kleinen, also dass man sich einfach jetzt reflektieren muss an der Stelle als Mann und fragen muss, wie gehe ich eigentlich mit Frauen um? Wie gehe ich mit Frauen um, mit denen ich in einer Beziehung bin oder war? Wie schaffe ich es vielleicht auch, Räume zu erschaffen, wo Frauen sich sicher fühlen können? Ich glaube, da kann man ganz viel tun. Aber ja, am Ende sind das, glaube ich, Gespräche, die unter Männern stattfinden müssen. Aber natürlich wäre es auch gut, wenn Betroffenen zugehört wird. Und das, was wir gerade erleben, ist, dass es eben gar nicht so inspirierend und mutig und toll ist, sich als Frau damit an die Öffentlichkeit zu stellen, wenn man solche Erfahrungen gemacht hat, sondern dass man dann auf einmal Teil von Verschwörungstheorien wird. Das ist bei mir jetzt so. Das ist auch ein First in meinem Leben, dass ich jetzt Teil von Verschwörungsmythen bin. Dass man als Lügnerin diffamiert wird, das sind manchmal kleine, lustige Kommentare wie Geschichten aus dem Paulanergarten, aber das macht was mit einem und es fühlt sich gar nicht mutig an, diese Geschichte zu teilen. Und ich glaube, damit beginnt es. Also wenn Frauen nicht mal in der Lage sind, offen über ihre Erfahrungen zu reden, ohne damit rechnen zu müssen, noch mehr Hass zu haben. Google-Anfragen von Colleen Fernandes sind in den letzten Tagen enorm angestiegen. Und zwar nicht nur der Name von ihr, sondern Colleen Fernandes Deep Nudes, Colleen Fernandes Sexy. Das ist doch bezeichnend dafür, was die Reaktion von so vielen Männern in diesem Land auf so eine Enthüllung war. Und das war auch meine Angst, dass Leute mit Internetarchiven versuchen zu rekonstruieren, dass sie jetzt neue Deepfakes einstellen, ja.
Eine Reaktion des Kanzlers wollen wir uns dann aber doch noch mal anschauen, weil auch das, hat tatsächlich viel Kritik ihm eingebracht. Wir hören einfach mal rein.
Aber dann müssen wir auch über die Ursachen miteinander reden. Dann müssen wir auch darüber sprechen. Dann müssen wir auch darüber sprechen, wo diese Gewalt herkommt. Und dann müssen wir auch ansprechen, dass ein beachtlicher Teil dieser Gewalt aus den Gruppen der Zuwanderer in die Bundesrepublik Deutschland kommt. Auch das gehört zur Vollständigkeit des Bildes dazu.
Ja, finde ich sehr schwer erträglich, muss ich sagen. Also ich bin ja politisch neutral, ich bin ja Journalist und keiner Partei angehörig. Aber das, als ich das sah, dachte ich wirklich, ich hoffe, der Mann spricht nicht für Deutschland an der Stelle. Denn das ist aus meiner Sicht eine völlige Verantwortungsverschiebung. Ich glaube, Frau Krone hat das ja eben auch schon dargestellt in dem, was sie da erlebt hat. Es geht ja darum, dass Männer glauben, dass sie sich Frauen quasi zu eigen machen können, dass sie über Frauen herrschen können. Es geht um Gewaltausübung, es geht darum, dass das weibliche Körper quasi zum Objekt der eigenen Verfügung Gewalt werden. Und das hat überhaupt nichts mit dem Migrationshintergrund zu tun. Mir ist nicht bekannt, dass Christian Ulm Migrationshintergrund hätte, um es mal auf den Punkt zu bringen. Ich halte das für absolut übertrieben. Ich halte es für sehr gefährlich und es schürt aus meiner Sicht rassistische Vorbehalte, die wir ohnehin viel zu viel haben in unserem Land. Und der Bundeskanzler müsste aus meiner Sicht, wie gesagt, müsste er eher dafür sorgen, das Land zusammenzuführen im Kampf gegen diese männlichen Übergriffe.
Ist es vielleicht aber auch etwas, was manchen Männern schwerfällt, weil so eine Abwehrhaltung entsteht und man gerne Verantwortung von sich wegschiebt? Das ist so, wie wenn ich mich als weiße Frau intensiver mit Rassismus und strukturellem Rassismus auseinandersetze, dann stoße ich auch auf Dinge, wo ich denke, oh Gott. Und kann das einfach sein, dass manche Männer sich damit schwer tun?
Ganz sicher ist das so, aber das darf man sich
man
natürlich...
Man muss sich ja Schuld selbst eingestehen.
Das muss ich als Mann ja auch. Ich muss mir ja auch jederzeit die Frage stellen, inwieweit ich zum Beispiel von patriarchalen Strukturen in unserem Land profitiert habe, möglicherweise. Ganz sicher habe ich das. Aber das darf man doch als Bundeskanzler nicht zur Leitlinie seiner Politik machen. Das ist doch die Definition von Populismus, dass man quasi die unreflektierten Bauchgefühle der mancher Menschen in unserem Land einfach so vom Podium des Bundestages in die Welt hinaus posaunt. Also ich finde das irritierend, auch als politischer Beobachter, wie gesagt, weil es die völlig falschen Akzente setzt. Und es ist so eine Verantwortungsverschiebung. Ne? Es wird also eine völlig falsche Kausalität aufgebaut. Natürlich gibt es auch in migrantischen Communities patriarchale Strukturen, vielleicht auch mehr als mancher Deutscher, weiß ich nicht, will ich mich nicht letztlich festlegen. Aber ein Migrationshintergrund ist doch nicht der zentrale Faktor, dass Männer sich sexistisch verhalten.
Und so haben Sie gedacht? Also das Thema ist, also er spricht ja nicht nur ein migrantisches Problem. Ja? Und wenn wir an die patriarchalischen Strukturen, die Sie ja gerade gesagt haben, gehen, gibt es die sicherlich überall. Ich habe auch keine Zahlen jetzt bei der Hand, wo das mehr oder weniger auftreten sollte oder könnte. Ja? Aber das Thema ist, er hat es ja nicht absolut hingestellt.
Eine kurze Redezeit, da eine kurze Antwortzeit genutzt, um die Debatte oder den Fokus auf Zugewanderte zu legen. Ist es nicht jetzt aktuell der Moment, wo wir sagen, jetzt ist die Aufmerksamkeit da mit Blick auf Gewalt von Männern gegen Frauen und bei dem Thema bleibt man?
Bei dem Thema bleiben wir ja auch, was die gesetzliche Vorgabe angeht. Ja, also
aber wir sind ja Gesellschaft, also wir müssen ja die Gesellschaft mitnehmen und dann müssen wir uns ein bisschen vom Gesetzesentwurf und Gesetzesdenken entfernen und uns fragen, wie nehmen wir die Gesellschaft mit, um Frauen auch zu schützen?
Ich meine, wer die Debatte danach verfolgt hat, die Aktuelle Stunde, ja, da ging es ganz viel um die Männer im Generellen. Das war ja auch die Frage, die Sie gerade hatten, eben zu sagen, Wie kommen wir damit ran und wie können wir da anfangen? Meines Erachtens ist dieses Thema ja nicht auch eines, was erst bei den Erwachsenen anfängt, sondern das fängt ja schon ganz klein an. Wie leben wir vor? Was sind wir unseren Kindern für ein Vorbild? Lernen Mädchen, ich muss mich zurücknehmen, weil sonst wird das alles schwierig. Gehen unsere Söhne davon aus, Gewalt gegen Frauen ist normal? Da gibt es auch keine Handhabe dagegen. Ich glaube, das sind auch so Dinge, wo ich sage, ich muss viel, viel früher anfangen in der Diskussion. Und das Strafrecht kommt leider immer dann, wenn es zu spät ist. Also eigentlich ja, wäre mir viel lieber, dass wir sagen, wir müssten gar nicht über diese Paragraphen sprechen, sondern wir fangen mal vorher an. Wie gehen wir mit Gewalt um? Was finden wir auch im Netz alles für Dinge, die Kinder nicht sehen sollten? Ja?
Und die wenigsten Fälle, muss man ja auch sagen, werden zur Anzeige gebracht. Deswegen ist es ja, glaube ich, auch so wichtig, dass man ein gesellschaftliches Umdenken schafft. Uns läuft leider die Zeit davon. Deswegen vielleicht ganz kurz noch, Frau Krone, an Sie die letzte Frage. Was wünschen Sie sich, wie es jetzt weitergeht?
Ja, ich wünsche mir natürlich, dass wir die Debatte nicht morgen beenden, sondern dass es weitergeht. Ich glaube, die Frage von wie wir mit Plattformen umgehen, ist entscheidend, wie wir im Strafrecht jetzt weitermachen. Und ich fände es vor allem wichtig, wenn wir eben auch Betroffenen noch mehr Raum einberaumen in dieser Debatte. Denn also ich habe in den letzten Tagen wirklich viele Nachrichten bekommen und viele Frauen fangen gerade jetzt erst an, darüber zu reden. Ich fände es gut, wenn wir ihre Geschichten weiterteilen.
Und ich glaube, wir alle können uns wünschen, dass in der Gesellschaft diese Debatten auch ruhig geführt haben. Sie alle haben diese Debatten hier sehr ruhig geführt. Ich danke Ihnen ganz herzlich, Frau Hiel, Herr Burmeier, Frau Krone und Frau Gomnior. Und Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, danke ich für Ihr Interesse. Nächste Woche ist schon Osterprogramm. Keine frische Phoenix-Runde, aber Phoenix schauen lohnt natürlich immer. Und ich sage daher schon mal schöne Ostertage.